NDR Info. Echo des Tages.
Wir biegen auf die Zielgerade ein, sagt zum Beispiel Horst Seehofer. Es sind vor allem positive Signale, die heute von den Jamaika-Unterhändlern kommen. Von Fortschritten ist die Rede, von einem gemeinsamen Rahmen, der deutlich werde. Die Sondierer wollen heute eine Zwischenbilanz ziehen. Wir berichten live. Die weiteren Themen. Bei den Brexit-Verhandlungen setzt die EU Großbritannien eine Frist. In Toulouse sind 3 Menschen verletzt worden, als ein Auto in eine Gruppe von Passanten fuhr. Der amerikanische Präsident Trump wirbt beim APEC-Gipfel für America First. Und die Verschiebung des Machtgleichgewichts in Asien ist auch das Thema unseres Kommentars. Außerdem, wegen des Führungsstreiks bei der Linken tritt Geschäftsführer Höhn zurück. Und nach den Enthüllungen der Paradise Papers wird der Ruf nach politischen Konsequenzen lauter. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Berlin. Ob Jamaika zustande kommt in Berlin, das kann heute niemand sicher voraussagen. Klar allerdings ist, dass nach 3 Wochen auf zäher Sondierung das Bündnis deutlich an Strahlkraft verliert, jedenfalls in der Bevölkerung. Nur noch 45% fänden Jamaika gut oder sehr gut, 12 Prozentpunkte weniger als Anfang Oktober, so eine aktuelle Infratest-Umfrage. Bei den Sondierungsgesprächen sind in dieser Woche die bösen Worte Scheitern und Neuwahl gefallen. Die Fortschritte bei der Suche nach Kompromissen hielten sich bisher in engen Grenzen. Heute sind die Unterhändler in Berlin zusammengekommen, um eine weitere Zwischenbilanz zu ziehen. Achim Wendler beobachtet für uns die Gespräche. Herr Wendler, können die Unterhändler heute Fortschritte vermelden?
Ja, sie können es, allerdings noch sehr zurückhaltend. Wir haben in vielen Bereichen heute von Fortschritten gehört. Es wurde gesprochen über Europa, Bildung, Digitales, Arbeit, Soziales, Inneres, auch die Pflege. Ganz allgemein haben die Unterhändler gesagt, da gäbe es überall leichte Fortschritte. Ich will 2 Sachen beispielhaft rausgreifen. Pflege, es soll ein Sofortprogramm für Personal in der Alten- und Krankenpflege geben, für mehr Personal in dieser Legislaturperiode. Und noch etwas aus dem Bereich Soziales. Riester-Rente soll ausgeweitet auch für Selbstständige angeboten werden. Das alles allerdings, das muss man sagen, auf der Fachebene. Die Frage ist, werden diese Gespräche jetzt auch auf höherer Ebene abgesegnet und fließen sie am Ende ein, diese Ergebnisse, in ein Gesamtpaket? Das ist alles noch offen und deswegen muss man mit diesen Fortschritten, die jetzt kommuniziert werden, noch ein bisschen vorsichtig sein.
Wo liegen denn die größten Probleme? Nach wie vor bei den Themen Migration und Klima?
Das sind die beiden Themen, die uns schon im Wahlkampf am meisten beschäftigt haben, die Symbolthemen sind für die jeweiligen Parteien und die tatsächlich jetzt auch noch die größten Hürden darstellen. Ich glaube, da werden wir tatsächlich bis zum Ende der Sondierungsgespräche warten müssen, wenn auf allerhöchster Ebene bei den Parteivorsitzenden nämlich am Ende dann entschieden wird, ob es da Kompromissspielräume gibt oder nicht.
Heute Abend sollte ja eine Zwischenbilanz gezogen werden. Wie könnte die ausfallen nach allem, was man jetzt weiß? Sind die Chancen auf Jamaika gestiegen heute?
Sie steigen im Grunde mit jedem Tag, an dem diese Gespräche nicht abgebrochen werden. Aber eine Zwischenbilanz im Sinne von jetzt sind wir über den Berg, erwarte ich nicht. Wie gesagt, ich glaube, es wird bis zum Ende nächster Woche dauern, dass die Parteivorsitzenden endgültig sagen können, jetzt werden aus diesen Sondierungsgesprächen Koalitionsverhandlungen. Es soll heute auch keine großen Statements, keine öffentlichen Stellungnahmen mehr geben. Es wird jetzt vielleicht noch eine gute Stunde dauern hier in Berlin. Dann ist Schluss, auch deshalb, weil die CSU-Politiker, wie wir hören, zu ihrem Flugzeug müssen, das um 21 Uhr Richtung München geht. Das alles führt dazu, dass wir heute große Äußerungen nicht mehr zu erwarten haben. Aber es gäbe wahrscheinlich eben auch keine Ergebnisse. Wir müssen noch warten die nächsten Tage.
Bei den Gesprächen ist ja in dieser Woche schon das Wort Scheitern gefallen. Es gab Reibereien unter anderem zwischen den Grünen und der CSU. Wie ist die Stimmung jetzt? Glauben die Unterhändler selbst noch an Erfolg?
Sie sagen alle, sagen wir mal, die meisten 50-50. Diese Reibereien zwischen CSU und Grünen hat es auch heute wieder gegeben. Das sind ja die Parteien, die sozusagen die politische Bandbreite bei diesen Gesprächen, übrigens auch die emotionale und die kulturelle Bandbreite, wenn man so will, tatsächlich markieren, die CSU und die Grünen. Der Tag begann damit, dass die Grünen der CSU mangelnde Kompromissbereitschaft vorgeworfen haben, was nicht unberechtigt ist. Die Grünen haben große Zugeständnisse gemacht bei Klimaschutz, Verkehr und so weiter. Die CSU hat dergleichen bisher nicht erkennen lassen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat dann zurückgeschossen und hat gesagt, es sei bösartig von den Grünen. Das zeigt, die Stimmung ist nach wie vor schwierig. Und dann ist mir aufgefallen, dass heute Nachmittag, als die Verhandlungsführer vor die Presse getreten sind, alle sehr, sehr vorsichtig formuliert haben. Sie haben einerseits von Fortschritten gesprochen, andererseits alle gleichermaßen betont, dass es noch viele Hürden und einen langen Weg gebe. Jeder konnte also im Grunde raushören, was er wollte. Und die Formulierungen waren sehr vorsichtig gewählt. Das zeigt mir, so besonders stabil kann die Stimmung nicht sein, wenn die Beteiligten so vorsichtig sich geben.
Soweit Achim Wendler, live aus Berlin. Auch in Niedersachsen wird verhandelt über ein neues Regierungsbündnis. Doch hier kommt man schneller voran. Ministerpräsident Weil und seine SPD wollen mit der CDU eine große Koalition bilden. Und hier sind die möglichen Partner schon über das Stadium der Sondierung hinaus. Heute sind SPD und CDU zu ihrem zweiten Koalitionsgespräch zusammengekommen. Aus Hannover, Torben Hildebrand über die Ergebnisse.
Die ersten Kapitel des Koalitionsvertrags sind im Großen und Ganzen fertig. So soll es in Niedersachsen künftig Jugendstrafhäuser geben. Unter einem Dach sollen Richter und Staatsanwälte zusammenarbeiten. Junge Straftäter sollen so schneller verurteilt werden, sagt CDU-Generalsekretär Ulf Thiele.
Damit nicht, wie zum Teil im Moment die Lage ist, nach einer Tat und nach dem Fassen eines potenziellen Täters das Urteil so deutlich später kommt, dass es gar keinen echten Sachzusammenhang mehr gibt zwischen einem Verfahren und der ursprünglichen Tat. Wir wollen zunächst mal erproben, ob das einen positiven Effekt hat. Wenn sich das bestätigt, wollen wir es flächendeckend durchsetzen.
Auch grundsätzlich sollen Gerichte und Staatsanwaltschaften gestärkt werden. Was genau das heißt, da halten sich SPD und CDU noch zurück, weil die beiden möglichen Koalitionspartner noch rechnen müssen, was sie sich leisten können, sagt SPD-Mann Brockmeier.
Im Moment steht alles, was ein Preisschild hat in den Papieren, unter einem Haushaltsvorbehalt.
Immerhin ist klar, SPD und CDU wollen neue Medizinstudienplätze schaffen, um etwas gegen den Landärztemangel zu tun. Bis zu 200 zusätzliche Plätze soll es geben. Die Unikliniken in Hannover und Göttingen sollen saniert, die Informatikstudiengänge in Niedersachsen ausgebaut werden. Worauf sich SPD und CDU noch geeinigt haben, das behalten beide Seiten für sich. Immer mit der Ruhe, sagt CDU-Politiker Ulf Thiele.
Wir sind eben auch noch am Anfang der Verhandlungen, noch nicht an einem Punkt, dass man jetzt sagen kann, alles wird gut. Das ist das Ziel beider Parteien, das kann man, glaube ich, den Verhandlungen entnehmen. Und alles Weitere werden Sie in den nächsten Tagen erleben.
Am Wochenende laufen die Gespräche weiter. Am Montag kommen beide Seiten wieder in großer Runde zusammen. Dann geht es um das Streitthema Bildung. Wenn alles glatt läuft, soll der Koalitionsvertrag bis Mitte, Ende nächster Woche fertig sein.
Wenig ist geklärt beim Brexit. Immerhin steht jetzt eines ganz genau fest, Datum und Uhrzeit. Am 29. März 2019 um 0 Uhr unserer Zeit wird Großbritannien die EU verlassen. So will es die britische Regierung in einem Gesetz festschreiben lassen. Die exakte Festlegung auf den Zeitpunkt steht allerdings in bemerkenswertem Kontrast zu den nach wie vor völlig unklaren Bedingungen eines britischen Ausstiegs. Die sechste Verhandlungsrunde in Brüssel brachte so wenig Fortschritte, dass die EU Großbritannien jetzt eine Frist gesetzt hat. Und Chefunterhändler Barnier ließ, wie Holger Roman berichtet, in der anschließenden Pressekonferenz keinen Raum für Hoffnungen auf Ergebnisse.
Als erstes will ich sagen, dass Sie von uns zum jetzigen Zeitpunkt keine Ankündigungen oder Entscheidungen erwarten dürfen. Dann aber wurde Barnier doch noch deutlicher und ließ durchblicken, dass die EU angesichts des zähen Verlaufs gewillt ist, den Druck auf die Gegenseite zu erhöhen. Nur noch 2 Wochen Zeit gibt man der britischen Regierung, um die Blockade aufzugeben und in den festgefahrenen Verhandlungen endlich voranzukommen. Wenn innerhalb der nächsten 14 Tage bei den 3 zentralen Streitfragen Finanzen, Bürgerrechte und Nordirland keine Einigung im Grundsatz erzielt sei, will man nicht, wie geplant, im Dezember mit den Gesprächen über die künftigen Beziehungen und eine Übergangsregelung beginnen. Ein Ultimatum, das es in sich hat und das der stets verbindlich wirkende Franzose erst auf Nachfrage einer deutschen Kollegin so bestätigte.
Mr. Barnier, could you confirm for me that you will need
Die Journalistin erkundigte sich, ob es richtig sei, dass Barnier von seinem britischen Gegenüber David Davis Klarheit binnen 2 Wochen verlangt habe. Darauf der EU-Diplomat knapp: Meine Antwort ist ja. Beide, Barnier und Davis, stellten auf der kurzen Pressekonferenz fest, dass man auch in dieser 6. Verhandlungsrunde nur geringe Fortschritte in einigen wenigen Punkten gemacht habe. So wiederholte der Brite das Versprechen seiner Regierungschefin, wonach die Rechte der EU-Bürger im Vereinigten Königreich geschützt blieben und kein Mitgliedsland wegen des Brexit mehr in den EU-Haushalt einzahlen oder weniger erhalten werde.
Our European partners will not need to pay more or receive less over the remainder of the current budget plan as a result of our decision to leave.
Auch EU-Diplomat Barnier unterstrich seinen guten Willen, hob jedoch hervor, dass man von London reale und ernsthafte, soll heißen schriftliche Zusagen brauche und die Bedingungen zur Eröffnung der nächsten Verhandlungsphase noch nicht erfüllt seien. Eine realistische und seriöse Bestandsaufnahme, so Barnier, schulde er gemäß seinem Auftrag dem Europäischen Rat und auch dem Parlament. Es geht nicht darum, alles bis ins Detail zu regeln. Es geht um ausreichenden Fortschritt. Und in diesem Stadium sind wir noch nicht. Trotzdem meint man in London offenbar, das Tauziehen gewinnen zu können und an Unterhändler Barnier vorbei auf höchster Ebene zu einem Deal zu gelangen. Jetzt ist der Moment, in die politische Diskussion einzutreten, die uns beiden ermöglicht, gemeinsam voranzukommen. Wir müssen vorausblicken und über unser künftiges Verhältnis sprechen. Derzeit allerdings gibt es keine Anzeichen, dass die EU-Front in dieser Grundsatzfrage bröckelt. Vor allem, weil Frankreich und Deutschland, wie man hört, im Hintergrund massiv für eine harte Linie werben.
Wenn Panzer und anderes Militärgerät durch Europa transportiert werden müssen, dann dauert dies häufig lange, weil Straßen und Schienen nicht geeignet sind oder weil bürokratische Hürden genommen werden müssen. Für die NATO ist das nicht akzeptabel. Generalsekretär Stoltenberg hat kürzlich bei der EU Verbesserungen angemahnt. Heute nun hat Brüssel reagiert und einen Aktionsplan vorgelegt. Aus Brüssel Kai Küstner.
Was nützt uns der beste Panzer, wenn er dringend in Polen gebraucht wird, aber in den Niederlanden bei der Zollabfertigung festhängt? Anhand dieser Leitfrage hat die NATO gerade erst beschlossen, zwei neue Hauptquartiere einzurichten, um schneller beim Bewegen von Truppen und Material, vor allem in Europa, zu werden. Dass dies vor allem dem Zweck dienen soll, Russland abzuschrecken, daran ließ man bei der NATO nicht den geringsten Zweifel. Doch das Thema Geschwindigkeit treibt nicht nur das Militärbündnis, sondern auch die Europäische Union um. In Europa gibt es viele Verkehrswege, die für zivile Zwecke genutzt werden, aber für Truppen und Ausrüstung nicht nutzbar sind. Die Infrastruktur ist schlicht nicht so ausgelegt, dass sie die Breite oder Höhe Anforderungen der Militärs erfüllen könnten, erklärte jetzt die EU-Verkehrskommissarin Violetta Bulc. Heißt im Klartext, einige Straßen sind in der EU offenbar zu schmal, Brücken zu schwach und Tunneldecken zu tief, als dass man schweres Material mühelos durch Europa bewegen könnte. Abgesehen davon, dass der bürokratische Aufwand in der Tat nicht unerheblich ist, wenn man gefährliche Güter innerhalb der EU von A nach B zu verfrachten versucht. Dem versucht Brüssel nun mit einem Aktionsplan entgegenzuwirken. Er zeigt die Schritte auf, die unternommen werden müssen, um die physischen, rechtlichen und regulatorischen Barrieren zu überwinden, die den Transport von militärischen Gütern und Personal durch die EU behindern. So Kommissarin Bulc. Das Wort Moskau taucht in den EU-Plänen, anders als bei der NATO, zwar nicht auf. Wäre es doch naturgemäß auch nicht EU-Aufgabe, einem derzeit für ohnehin eher unwahrscheinlich gehaltenen russischen Angriff zu begegnen. Allgemeiner ist die Rede davon, dass man schneller auf interne und externe Krisen reagieren können will. Obwohl es darum geht, Grenzen in Europa für Militärs durchlässiger zu machen, vermeidet Violetta Bulc aber vorerst den Begriff militärische Schengen-Zone. Wohin das alles führe, sei derzeit pure Spekulation, so die Kommissarin.
America first. Donald Trump will einen radikalen Kurswechsel in der amerikanischen Außen- und Handelspolitik. Und darin hat er auch auf seiner Asienreise keinen Zweifel gelassen. Beim Asien-Pazifik-Gipfel in Vietnam pries er heute sein Motto von America first als globales Heilmittel. Jede Nation solle in erster Linie den eigenen Vorteil suchen. Gemeinsame Handelsbündnisse mit verschiedenen Partnern lehnte Trump ab. Über den Auftritt des amerikanischen Präsidenten berichtet aus Vietnam Holger Senzel.
Für Donald Trump ist Politik die Fortsetzung des Geschäftes mit anderen Mitteln. Seine Rede vor dem asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgipfel in Da Nang zeigt das deutlich. Ja, die USA sei unfair behandelt worden im Welthandel. Vor allem China habe Amerika über den Tisch gezogen, indem es mehr in die USA exportierte als einführte. Aber wirft der Peking das vor? Natürlich nicht. Die Chinesen hätten einfach einen guten Job gemacht und für sich selbst den besten Deal herausgeholt.
They are just doing their jobs.
Einen schlechten Job hätten seine Vorgänger im Weißen Haus geleistet. Aber damit sei nun Schluss, versprach bzw. drohte der US-Präsident.
They did not, but I will.
Amerika zuerst. Das Leitmotiv seiner Präsidentschaft bestimmte den Tenor von Trumps Rede. Er drohte und er lockte. Teilweise wirkte er geradezu staatsmännisch, etwa als er die Leistungen und Erfolge des indopazifischen Raumes lobte. Trump sagt immer indopazifisch, wenn er asiatisch-pazifisch meint. Den wirtschaftlichen Aufstieg Vietnams aus den Trümmern des Krieges, die Freundschaft, die erwachsen sei aus ehemaligen Feinden. Freundschaften, Allianzen, Partnerschaften, die fortbestehen würden.
And we will be friends, partners and allies for a long time to come.
Jedenfalls, wenn diese indopazifischen Partner und Freunde den amerikanischen Interessen nicht schaden. Das klang immer wieder durch. Wenn Freihandel, dann nach seinen Regeln. Kurz nach seiner Wahl schon hatte Trump das amerikanisch-pazifische Freihandelsabkommen TPP platzen lassen, ein Lieblingsprojekt seines Vorgängers Obama. Seitdem überlegen die verbliebenen Staaten, wie es auch ohne die USA zu schaffen sei, und China ist eifrig bemüht, die amerikanische Lücke zu füllen. Es ist ein Wettbewerb um die Führungsrolle zwischen Peking und Washington, so wird das bei APEC durchaus wahrgenommen. Und bei allem Ärger über den chinesischen Exportüberschuss wird Trump nicht müde, seinen guten Draht zum starken Mann in Peking zu betonen. Er hat großen Respekt vor Xi Jinping. Und bei aller Kritik ist APEC natürlich wichtig für die USA. 60% des gesamten Welthandels laufen über die 21 Länder des asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraumes. Eigentlich wollte Donald Trump sich am Rande des Gipfels noch mit Russlands Präsident Wladimir Putin treffen, um über die hochexplosive Lage in Nordkorea zu sprechen. Jenen Diktator mit perversen Fantasien, wie er in Da Nang betonte. Doch dann sagte Trumps Sprecherin, es gebe Terminschwierigkeiten und sowieso sei so ein Gespräch nie fest geplant gewesen. Das wusste aber offenbar die russische Delegation nicht, die zu diesem Zeitpunkt noch erklärte, an einem bilateralen Treffen zu arbeiten.
Holger Senzel berichtete, China füllt die Lücke, die Trump in Asien lässt, verschieben sich so die Gewichte im Wettbewerb um die globale Führungsrolle. China jedenfalls hat Trump bei dessen Besuch in Peking in der Sache keinerlei Zugeständnisse gemacht, dafür aber den amerikanischen Präsidenten gehörig eingewickelt, findet Axel Dorloff in seinem Kommentar.
Dass die Chinesen fantastische Gastgeber sind, das wusste man vorher. Und sie haben alles aufgefahren. Für US-Präsident Donald Trump wurde kurzerhand der Begriff Staatsbesuch Plus erfunden. Teil des Spezialpakets war unter anderem das erste Abendessen in der verbotenen Stadt für einen ausländischen Staatschef seit 1949. Die Chinesen wussten genau, wo die Laune bei Donald Trump steigt. Und so haben sie ihn gnadenlos eingewickelt. Von Trumps wütenden Twitter-Tiraden Richtung China war in Peking weder zu hören noch zu lesen. Ganz im Gegenteil. Trump hat das Profilfoto seines Twitter-Accounts während seiner China-Reise aktualisiert. Mit einem gemeinsamen Foto von ihm und China-Staats- und Parteichef Xi Jinping. Wenn wir die Pracht und die Schmeicheleien abziehen, bleibt wenig Konkretes übrig vom China-USA-Gipfel. Immerhin Wirtschaftsverträge im Wert von rund 250 Milliarden US-Dollar, könnte man meinen. Aber wenn man sich die genau anguckt, reduziert sich die Summe sehr schnell. Boeing-Deals über fast 40 Milliarden Dollar, die längst bekannt waren. Viele andere der sogenannten Verträge sind reine Absichtserklärungen. Blitzlichter für die Öffentlichkeit. Trump hat dafür darauf verzichtet, vehement gegen die strukturellen Wettbewerbsnachteile für ausländische Unternehmen in China zu protestieren. Aus seinem Umfeld war zu hören, es war ihm schlicht zu mühsam und zu langwierig, diese dicken Bretter zu bohren. Trump ist an kurzfristigen Deals interessiert und nicht an nachhaltiger Politik. Das Handelsdefizit mit China hatte Trump im Vorfeld immer wieder massiv angeprangert. In Peking waren dann auf einmal seine Amtsvorgänger daran schuld und nicht mehr China. Was aber in Peking einmal mehr deutlich wurde, ein Paradigmenwechsel in der Außenpolitik beider Länder. Dabei geht es um die Neujustierung der globalen Machtverhältnisse. Chinas Präsident Xi Jinping träumt von einem starken China, vom Aufstieg zur Supermacht, von einer bestimmenden Rolle in der Weltpolitik. Und er formuliert seine Interessen dabei immer deutlicher. Und Präsident Trump bietet ihm genau diese Möglichkeit. Er gibt die Rolle der globalen Führungsmacht langsam aber sicher ab. Jetzt, auf dem Wirtschaftsgipfel des Asien-Pazifik-Raums in Vietnam, hat er erneut zu mehr Protektionismus und Egoismus aufgerufen. Und das, während sich China unter Xi Jinping als Garant des internationalen Freihandels präsentieren darf. Chinas Präsident spricht von einer neuen Ära der Globalisierung. Viele fürchten aber zu Recht eine Globalisierung chinesischer Prägung. Denn China setzt bislang nicht auf fairen internationalen Handel, der auf transparenten Regeln basiert, sondern setzt mit seinem Projekt Neue Seidenstraße auf Mega-Investitionen, die nach chinesischen Spielregeln funktionieren. So baut China seinen globalen Einfluss immer weiter aus. Währenddessen scheint US-Präsident Trump endgültig verloren für eine ernsthafte multilaterale Außenpolitik.
Wenn in diesen Tagen der deutsche Bundespräsident seinen französischen Kollegen besucht, dann ist ein Thema ganz sicher auf der Tagesordnung: die Zukunft Europas. Frank-Walter Steinmeier hat heute mit Präsident Macron darüber gesprochen. Er will, dass der proeuropäische Schwung des Franzosen auch hierzulande aufgenommen und weitergetragen wird. Bei einer Reise ins Elsass ging es anschließend dann eher um die europäische Vergangenheit. Steinmeier und Macron weihten gemeinsam ein Museum ein. Das erste deutsch-französische Museum zum Ersten Weltkrieg. Kerstin Gallmeier berichtet.
Es herrschten schon nahezu winterliche Temperaturen am Hartmannsweiler Kopf in den Südvogesen. Fast wie damals, als sich deutsche und französische Soldaten im Ersten Weltkrieg hier erbitterte Kämpfe lieferten. Menschenfresserberg wird er auch genannt. Doch heute standen sie gemeinsam hier, die Präsidenten beider Länder. Arm in Arm gedachten sie der 25.000 hier gefallenen, verwundeten oder verschwundenen deutschen und französischen Soldaten.
Heute erinnern wir Franzosen und Deutsche gemeinsam an das, was hier geschah. Wir erinnern, weil jede Generation für sich aufs Neue erlernen muss, die Idee der Nation von der Ideologie des Nationalismus zu unterscheiden.
Steinmeier und Macron ging es aber um mehr als das reine Erinnern, sondern auch darum anzumahnen, die Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Die beiden Präsidenten liefen gemeinsam durch einen der Schützengräben, die deutsche und französische Soldaten hier unter größten Anstrengungen gegraben hatten.
Nous vivons aujourd'hui en nous habituant à la paix.
Wir haben uns an den Frieden gewöhnt, aber es gibt nichts Zerbrechlicheres als den Frieden, warnte Frankreichs Präsident Macron. Es ist die menschliche Dummheit, der Hass gegenüber dem anderen. Manchmal sind es simple Triebe, die sehr schnell zu einem Krieg führen. Deshalb müssen wir zu jeder Zeit diesen Anspruch haben und wachsam sein. Das schulden wir denjenigen, die so viele Monate in diesen Schützengräben verbracht haben. Der symbolische Höhepunkt des Tages, die Einweihung des ersten deutsch-französischen Museums über den Ersten Weltkrieg. Steinmeiers und Macrons Vorgänger Gauck und Hollande hatten dafür vor 3 Jahren den Grundstein am Hartmannsweiler Kopf gelegt. Wie wichtig das gemeinsame Erinnern ist, das hatte Macron schon am Morgen nach einem Treffen mit Steinmeier im Élysée-Palast betont.
Ce que nous faisons aujourd'hui est votre présence en cette veille du 11 novembre.
Was wir heute machen und Ihre Anwesenheit einen Tag vor dem Ende des Ersten Weltkriegs macht es sehr deutlich, ist, eine gemeinsame Geschichte zu schaffen. Denn sie ist das Fundament einer gemeinsamen Zukunft.
Le socle d'un avenir en commun.
Und diese Zukunft, so war die heutige Botschaft der Präsidenten beider Länder, liege in Europa.
Wieder ist ein Auto in eine Gruppe von Passanten gefahren. Wieder gab es zunächst die Sorge, dass hier ein Anschlag verübt worden sein könnte. Passiert ist das in der Nähe von Toulouse im Südwesten von Frankreich. Ein Mann steuerte seinen Wagen in eine Fußgängergruppe. 3 Menschen wurden offenbar verletzt. Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Nach ersten Informationen handelt es sich bei den Verletzten um 3 chinesische Studenten, die an einer Hochschule in Toulouse studiert haben. Sie wollten eine Straße überqueren, als sie von einem Mann in einem Auto überfahren wurden. Der Mann hatte Zeugenaussagen zufolge beschleunigt, als er auf den Zebrastreifen zugefahren war. 2 der Studenten sind leicht, eine Frau schwer verletzt worden. Sie schwebt aber offenbar nicht in Lebensgefahr. Der Mann konnte direkt im Anschluss an seine Tat festgenommen werden. Er gab bei seiner Verhaftung an, vorsätzlich gehandelt zu haben. Außerdem leide er unter Schizophrenie. Den Sicherheitsbehörden ist er wegen kleinerer Verstöße und Drogenmissbrauchs bekannt. Er soll bereits im Gefängnis gewesen und dort in der psychiatrischen Abteilung untergebracht gewesen sein. Der französische Geheimdienst hatte keine Akte wegen terroristischer Umtriebe über den Mann angelegt. Ermittlungen in dieser Richtung werden vorerst nicht aufgenommen.
Es knirscht ganz gewaltig bei den Linken. Die Parteiführung ist zerstritten zwischen den Parteichefs Rieksinger und Kipping auf der einen und dem Lager um Fraktionschefin Wagenknecht auf der anderen Seite kommt es immer wieder zu Scharmützeln. Offenbar wegen dieses Streits ist Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn jetzt zurückgetreten, Dagmar Pepping berichtet.
Matthias Höhn wollte sich heute nicht öffentlich zu seinem Rückzug äußern. In einem Brief an den Parteivorstand machte der scheidende Bundesgeschäftsführer aber deutlich, warum er nach 5,5 Jahren hinschmeißt. Wegen des Dauerstreits an der linken Spitze. Eine Partei brauche eine Führung und einen Vorstand, die auf Vertrauen, Verlässlichkeit und Kooperation beruhen. Für ihn sei das nicht mehr gegeben, so der 42-Jährige, der zuletzt auch den Bundestagswahlkampf der Linken geleitet hatte. Seit Monaten liegen die beiden Parteichefs Katja Kipping und Bernd Rieksinger im Dauerclinch mit den beiden Fraktionsvorsitzenden Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Die hatten sich im Rennen um die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl gegen Kipping und Rieksinger durchgesetzt. Die kontroversen innerparteilichen Debatten darüber hätten seine Arbeit nicht einfacher gemacht, schreibt Höhn in seinem Brief an den Vorstand. Parteichefin Kipping widersprach Spekulationen. Sie und Rieksinger hätten Höhn aus dem Amt gedrängt.
Bernd Rieksinger und ich, wir hätten uns gewünscht, dass Matthias die erfolgreiche Zusammenarbeit mit uns fortführt. Das haben wir ihm auch persönlich gesagt. Wir bedauern seine Entscheidung.
Bis zum Parteitag im Sommer 2018 soll nun der ehemalige Berliner Wirtschaftssenator Harald Wolf das Amt des Bundesgeschäftsführers kommissarisch übernehmen. Kipping lobte den 61-jährigen Wolf als erfahrenen Kenner der Linken.
Der ein Brückenbauer innerhalb der Partei ist, der auch klar sozusagen einen Reformer-Hintergrund hat, auch Regierungserfahrungen hat.
Oskar Lafontaine, der ehemalige Parteivorsitzende der Linken, nannte Höhns Rückzugsentscheidung nachvollziehbar.
Ich bedauere allerdings diese Entscheidung, weil er insbesondere im Bundestagswahlkampf ausgleichend gewirkt hat und das Interesse der Partei in den Vordergrund gestellt hat.
Lafontaine, der Ehemann Sarah Wagenknechts, hatte direkt nach der Bundestagswahl das Duo Kipping-Rieksinger heftig öffentlich kritisiert. Unter anderem wegen einer verfehlten Flüchtlingspolitik der Linken. Lafontaine und Wagenknecht betonen, Deutschland könne nicht jeden aufnehmen. Innerparteiliche Kritiker wie Kipping und Rieksinger warnen dagegen davor, der AfD nach dem Mund zu reden. Auf der Klausur der neuen Bundestagsfraktion der Linken Mitte Oktober hatte Wagenknecht Mobbing beklagt und vor ihrer Wiederwahl als Fraktionschefin sogar mit Rückzug gedroht.
Wenn Superreiche und Konzerne alle Tricks zur Steuervermeidung nutzen und so dem Fiskus Milliardensummen entgehen, dann ist das zwar häufig moralisch fragwürdig, aber eben auch legal. Unter dem Label der Paradise Papers haben wir in den letzten Tagen über solche Praktiken berichtet, aber die Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung haben auch gezeigt, dass die Schlupflöcher nur von politischer Seite geschlossen werden können. Die Debatte darüber hat inzwischen auch die Berliner Politik erreicht. Thorsten Huhn fasst zusammen.
Sie haben für große Aufmerksamkeit und auch für Entrüstung gesorgt, die Paradise Papers. So begrüßte Regierungssprecher Steffen Seibert die Enthüllungen.
Weil sie Strukturen, Akteure, Nutznießer steuerlicher Parallelwelten bekannt macht.
Auch der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier, CDU, verurteilte die Praktiken der Steuersünder.
Wir werden uns das sehr genau anschauen. Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht im Vorgehen gegen Steuerhinterziehung, gegen Steuerbetrug. Wir werden die neuen Dokumente klar prüfen. Wir werden Auswirkungen diskutieren, die das hat auf anstehende EU-Gesetzgebungsvorhaben. Und wir werden uns auch national damit auseinandersetzen.
Konkrete Konsequenzen kündigte Altmaier allerdings nicht an. Schon in der Vergangenheit hat die Bundesregierung darauf verwiesen, dass es schwierig sei, alle EU-Länder auf die gleichen Steuervorschriften zu verpflichten. Großbritannien, die Niederlande, Irland und Luxemburg sind immer noch Staaten, die es Steuervermeidern und Steuerhinterziehern ermöglichen, auf hohe Gewinne nur geringe oder gar keine Abgaben zu zahlen. Nach Schätzungen gehen im deutschen Fiskus durch die Tricks der Konzerne und Superreichen jedes Jahr etwa 17 Milliarden Euro an Steuern verloren.
We call it a Klassiker, so hat es Franz Beckenbauer ausgedrückt. Und tatsächlich versprechen Fußballspiele zwischen England und Deutschland immer eine besondere Brisanz. Es ist zwar nur ein Testspiel, aber auch heute dürfte es spannend werden, wenn die beiden Mannschaften im Londoner Wembley-Stadion zusammentreffen, zum 36. Mal. Burkhard Hupe mit einem nicht ganz ernst gemeinten Blick auf eine lange Tradition.
Deutschland zu Besuch in England.
England is England.
Yes, and goal is goal. Even without Videobeweis.
Jetzt was entscheidet der Linienrichter?
Dann habe ich aber den Linienrichter so beobachtet, wie er mit der Linienrichterfahne zur Platzmitte zeigt. Statt auf Eckball. Dann habe ich gewusst, der Ball ist im Tor.
Der Linienrichter gibt Tor.
Please mind the gap between the train and the platform.
England gegen Deutschland. Immer wieder, immer wieder.
Es ist was Außergewöhnliches.
Der erste Sieg in Wembley.
Er läuft an mit dem linken Fuß.
England gegen Deutschland. Das ist fast so wie Garrison Gunners gegen Wolfpack Wanderers. Die einzigen Mannschaften der Scilly Island-Gruppe, der kleinsten Liga der Welt. Die spielen 16 Mal gegeneinander, jede Saison.
The Classic. We call it a Klassiker.
Yes, Franz. And England loves Classic at Wembley. Ist nämlich echt klasse da.
Und ich glaube, jeder, wie ich auch, der freut sich irgendwie vor so einer Kulisse in so einem ehrwürdigen Stadion dann auch zu spielen.
England gegen Deutschland. Wurde aber auch mal wieder Zeit.
Die Engländer sind für jeden Deutschen ausgesprochen amüsant. Auch wer nur wegen des Fußballs nach England fährt, wird das feststellen. Denn England lebt wirklich nach ganz anderen Regeln als Deutschland.
And so I wish you all, young and old, wherever you may be, all the fun and enjoyment.
Soweit Burkhard Hupe über den Klassiker Deutschland gegen England und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.